FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM. Heute Nachmittag, ihr wisst schon, zwischen 16 und 17 Uhr sind wir immer da, hier mit der Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und heute ist das Thema das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg. So, und vom Kloster ist außerdem bei mir unser Studiogast zu Gast und das ist der Pater Roman Löschinger. Man sagt Pater Roman. Insofern, Pater Roman, ganz herzlich willkommen hier heute Nachmittag.
Schön, danke, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde über Kloster, über ja das, was Sie im Angebot haben sozusagen, was Sie als Bildungsprogramm haben und überhaupt alles, was so relevant ist, sprechen können. Und am Anfang machen wir es immer so, dass wir unsere Gäste kurz den Hörern vorstellen. Machen wir auch heute wieder so und vorstellen heißt, Sie dürfen sich kurz vorstellen, machen eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie einfach kurz ein bisschen was zu sich, das, was Sie denken, was wichtig ist, was die Hörer vorab von Ihnen wissen sollten und ja, einfach damit man Sie schon mal ein bisschen besser kennen. Ich sehe Sie, aber die hören Sie ja nur.
Ja, mein Name ist Pater Roman. Ich bin Prämonstratenser im Kloster Roggenburg. Ich kam nach Roggenburg 1986 und war damals der vierte Mitbruder. Heute sind wir zu zehnt im Kloster. Mhm. Von der Ausbildung bin ich Diplom-Theologe und Sozialpädagoge und habe im Lauf meines beruflichen Handelns dann das Bildungszentrum entwickeln dürfen. Jetzt leite ich das seit 25 Jahren.
Ja, das heißt, Sie sind ja schon relativ lange dabei beim Kloster. Eigentlich von Anfang an zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, das Bildungszentrum ist 25 Jahre und Sie sind von Anfang an dabei. Das heißt, Sie haben quasi von Grund auf vom Beginn bis heute das Thema begleitet.
Ich durfte die Konzeption machen und auch die bauliche Entwicklung mit begleiten, was ja selten ist. Mhm. Häufig stellt man die Mitarbeiter erst ein, wenn ein Gebäude steht. Und das finde ich das Schöne an dieser Aufgabe, von Anfang an baulich und inhaltlich entwickeln zu dürfen. Und inzwischen haben wir 45 Mitarbeitende.
Oh ja.
Und da ist jeden Tag was los.
Also Ihnen wird nicht langweilig.
Kein langweiliger.
Und wahrscheinlich, ohne dass Sie schon zu sehr ins Detail kommen, sind auch eben viele Besucher, viele Menschen. Das heißt, Sie haben sehr viele Menschen einfach um sich herum und immer wieder auch neue Kontakte. Schön. Dann lassen Sie uns doch einfach mal ein klein bisschen am Anfang einsteigen. Und es ist einfach die Frage, wo liegt das Kloster Roggenburg überhaupt? Ich meine, viele wissen es, viele waren wahrscheinlich von den Hörern auch schon in irgendeiner Form bei einer Veranstaltung bei Ihnen, aber andere wissen es vielleicht gar nicht. Wo liegt denn Roggenburg?
Kloster Roggenburg liegt im Landkreis Neu-Ulm, in der Nähe von Weißenhorn, etwa 7 Kilometer Richtung Krumbach.
Mhm. Oh ja, und mit dem Auto gut zu erreichen, glaube ich, fährt man über die A7. Und
wenn man an der A7 fährt, gibt es ein Landschaftsschild Kloster Roggenburg und wird dann geleitet bis vors Kloster.
Also insofern für Tagungen, auch von Menschen, glaube ich, die ja in Ulm und um Ulm herum irgendwo eine Stätte suchen, gut geeignet.
Ja. Wir haben viele Menschen. Zum einen ist Roggenburg ein hervorragendes Ausflugsziel. Mhm. Man kann wandern, Radfahren, schwimmen unten am Klosterweiher, einkehren. Kinder können auf Spielplätzen spielen. Da ist viel los.
Lass uns mal ein bisschen historisch zurückgehen. Das Kloster, ich habe vorher gehört, wird 900 Jahre, ist also schon sehr lang dort existent.
Nächstes Jahr hat unser Kloster sein 900-jähriges Jubiläum. Es begann als Prämonstratenserkloster.
Das müssen wir vielleicht kurz erläutern. Sie haben den Begriff vorher auch schon gesagt, was ist ein Prämonstratenserkloster?
Klingt gefährlicher, als es ist.
Ja.
Wir sind keine Monster und keine Demonstranten, sondern es kommt vom Gründungsort. Prämontre. Der heilige Norbert hat im 12. Jahrhundert eine Klerikerreform, also eine Reform des Zusammenlebens von Geistlichen organisiert. Und dieser Orden ist eingeschlagen wie Wahnsinn. In den ersten 10 Jahren gibt es 200 Klöster in Europa. Zur Blütezeit 600 Klöster. Und Schwaben ist von den ersten Zeiten an stark geprägt von diesem Orden. Mhm. Kloster Ursberg war das erste. Da ist heuer 900 Jahre. Dann Roggenburg, Marchtal, Schussenried, Rot an der Rot,
oh ja.
Weißenau und auf der bayerischen Seite wieder Steingaden und die Wieskirch. Also da war Musik drin.
Und ich überlege gerade, Rot an der Rot, genau, bin ich selber auch mit dem Kepler Schulorchester schon mal gewesen. Ja, das kenne ich. Weingarten, was ist mit Weingarten? Das ist
Weingarten sind Ort. Benediktiner.
Ach, das sind Benediktiner. Oh ja, ja. Mhm. Ja, und das heißt, da gibt es verschiedene Gruppen, die dann auch zu verschiedenen Zeiten Klöster gegründet haben. Aber die Gruppe, die
Prämonstratenser.
Prämonstratenser. Oh Gott, schwieriges Wort. Okay.
In dieser also, Zeit war ja. Reform nötig. Und so hat Bernhard von Clairvaux die Mönche reformiert und die Zisterzienser gegründet und Norbert von Xanten eine Priestergemeinschaft.
Ja.
Organisiert.
Mhm. Mhm. Und daraus ist dann auf jeden Fall in die Breite, in die verschiedenen Klöster, die dann gebaut wurden, dann quasi eben so, ja, wie soll man sagen, der Glaube in die nächste Umwelt oder wie soll man sagen, einfach in die Lande gebracht worden.
Roggenburg war ein Mittelpunkt.
Ja.
Von dort aus sind 18 Dörfer vom Kloster aus beseelsorgt worden. Auch erst Rückgrat ist der große Roggenburger Forst. Also das ging auch noch in den Landkreis Günzburg hinein. Roggenburg hatte dann Tochterklöster in der Schweiz, St. Luzi in Chur, Churwalden, Bendern in Liechtenstein, Klosters bei Davos. Also eine riesen Ausstrahlung.
Das heißt, Roggenburg hat insofern gesehen aus kirchlicher Sicht dann schon eine große Bedeutung, also als Zentrale einer, ja, wie soll ich mal sagen, einer ja, einfach christlichen Glaubensunterstützung für die Menschen und viele, die dann quasi im Umfeld irgendwo, wie soll ich mal sagen, eine Leitlinie oder irgendwas gebraucht haben, haben sich dann nach Roggenburg an die Vordenkeinstanz, kann man es vielleicht so nennen, oder an die
Ein Kloster Instanz, ist immer ein Impulsgeber.
Ja.
Auf der einen Seite die seelsorgerliche, spirituelle Grundlage. Dann aber auch immer als Arbeitgeber. Ein Kloster hatte immer Angestellte. Ideen für die Landwirtschaft, für die Wissenschaft, für Technik. Zum Beispiel in Schussenried gibt es den Kaspar Mohr, der hat einen Flugapparat konstruiert und ist immer vom Klosterdach runtergesprungen, bis der Abt meinte, das sei zu gefährlich und hat es ihm dann verboten. Gelehrsamkeit bis hin zur Entwicklungstätigkeit für den eigenen Klosterstaat. Roggenburg war ein Staatsgebiet. Der Abt war nicht nur Vorbeter, sondern auch Landesherr und hatte auch die ordnenden Gewalten auszuüben, bis hin zur Rechtsprechung.
Das heißt, so eine kommunale Verwaltung, die irgendwie vielleicht zuständig war, gab es damals noch nicht. Das war dann im Wesentlichen alles eine Aufgabe, die ja in den Klöstern oder in den umliegenden zugeordneten ja dann geleistet wurde, verstehe ich das?
Es gab in Schwaben keinen zentralen Landesherrn.
Ja.
Und man spricht vom schwäbischen Fleckerlsteppich. Also Reichsstädte, Reichsklöster, eigene Kleinstrukturen, die die öffentliche Ordnung entwickelt und von der Bildung, also in all den Lebensbereichen, die die Menschen brauchten.
Also es war insofern eine sehr enge Verknüpfung zwischen Religion und zwischen, sagen wir, dem staatlichen Leben, also keine Trennung zwischen Glauben und einfach dem, was Staat angeht, sondern das war eine Verknüpfung und die Menschen haben sowohl ihre Vorgaben, was eben das Weltliche anging, als auch dann, was die einfach den Glauben, was das Christliche anging, dann aus den Klöstern bekommen oder von den Äbten, von den dort hier ja, die zuständig und verantwortlich waren. Ist das so?
In der Bildung zum Beispiel konnten die Leute in ihre Dorfschule gehen und die Bildung war kirchlich beauftragt. Und in Roggenburg gab es eine Lateinschule, also die höhere Bildung. Also damals schon eine Art Gymnasium in diesem kleinen Klosterstaat.
Das heißt also auch das Schulwesen war dann von den Kirchen und in dem Fall vom Kloster dann mit organisiert, aber dann wahrscheinlich sehr eben auch mit Betonung der Glaubensthemen, oder?
Grundsätzlich alle Bildungsbereiche. Eine Klosterbibliothek hat nicht nur Theologie beherbergt, sondern Naturwissenschaften genauso wie Sprachen, wie Medizin. Alle relevanten Themen waren natürlich da.
Und jetzt mal nachgefragt, zu dieser Zeit, die wir jetzt gerade betrachten, da gab es ja noch keine Landesgrenzen, denke ich, wie Bayern, Baden-Württemberg oder Württemberg. Nein. Das zählte dann auch nicht, oder? Das heißt, Zuständigkeiten wurden dann über Einzugsbereiche, die dann von Klöstern oder dann von Patern irgendwo dann ja verwaltet wurden, gehandhabt. Und ja, also diese staatlichen Grenzen, die wir heute kennen, Bundesländer und ja dann Zuständigkeiten bayerische Seite oder württembergische Seite, das ist alles nicht, hat keine...
Also die schwäbischen Klöster bildeten einen Verband,
ja,
eine Zirkarie. Und die Äbte waren auch im Reichstag präsent. Häufig war der Roggenburger Abt der Sprecher schwäbischer Äbte in Regensburg im immerwährenden Reichstag.
Im Regensburg, im Reichstag?
Ja, für Deutschland.
Ja, aha.
Oder für das Heilige Römische Reich.
Ja, ja, eben, weil die Strukturen in der Form, wie man heute ein Deutschland kennt, das hat ja damals noch gar keinen Bestand gehabt. Das heißt, insofern war die Bedeutung vom Kloster oder von den Klöstern generell sehr, sehr groß. Also könnte man vielleicht sagen, Rathäuser oder Instanzen, ich überlege gerade einfach, Bürgermeister gab es doch zu der Zeit schon irgendwie auch, also eine weltliche Position, oder gab es das noch nicht in der Form?
In dieser Form gab es
das. Das gab es gar nicht, das heißt...
Aber es gab eine Verwaltung, ja. Das Reichsstift Roggenburg hatte eine Staatsverwaltung mit Beamten, die für die verschiedenen Fachbereiche ordnend tätig waren.
Also war mehr oder weniger so eine Funktion, die man heute in der Stadtverwaltung irgendwo sieht, eine Administration, die man vielleicht irgendeinem Rathaus erwartet, seinerzeit dann ein Bestandteil von Menschen, die im Kloster dann ansässig waren und zuständig waren.
Nicht zuletzt war es so, bei der Aufhebung der Klöster 1802 hat man die Verwaltung weitergeführt. Also das heutige Landratsamt ist ein Rechtsnachfolger des Landgerichts. Und das Landgericht ist aus der Klosterverwaltung hervorgegangen.
Oh ja. Diese Veränderung, dass dann diese gerade beschreiben, solche Instanzen gegründet wurden, ist aber dann erst viele Jahrhunderte später, oder? In welcher Zeit sind dann...
Das ging dann ab 1802, bei der Aufhebung der Klöster, wurde das dann in weltliche Obhut genommen.
Ja. Das heißt, bis dahin, über viele Jahrhunderte, sagen wir 6, 7 Jahrhunderte, hatten dann Klöster genau diese Funktion, diese Aufgaben bei sich vereint. Und insofern, hat also dann auch eine Stadt Ulm, wer war dann mehr oder weniger derjenige, waren diejenigen, war Roggenburg dann auch jetzt für den Kreis für Ulm irgendwie dann zuständig? Oder
wer Nein, war es waren das? Kleine, relativ übersichtliche Territorialgebilde. Wirtschaftlich hatte man sehr wohl miteinander was zu tun. Roggenburg hatte ein Stadthaus hier in der Herrenkellergasse. Wer da interessiert ist, man sieht heute noch ein Bildmotiv in der Fassade dieses Hauses in der Herrenkellergasse.
Oh ja.
Man brauchte Handelshäuser oder mal einen Fluchtort, wo der Abt hingehen konnte, wenn zum Beispiel mal Schweden einfallen oder solche Dinge. Gab es ja alles.
Ja, und insofern also Roggenburg hatte dann, Sie sagten jetzt mehrere Dependancen oder einen umliegenden Bereich, von dem man also zuständig war, nur ein bisschen das einzugrenzen. Also bis wohin etwa war man dann war man dann zuständig? Oder was hat Roggenburg dann...
Also es gibt das Kerngebiet des Reichsstiftsstaates. Und dann gibt es Handelsstrukturen nach Memmingen, nach Weißenhorn, nach Ulm mit Handelsplätzen.
Ja.
Es gibt Weinbergstrukturen Richtung Plochingen, Esslingen oder einen Weinberg bei Chur. Und dann gibt es die Tochterklöster, die von der Mutterabtei abhängig waren oder später selbstständig geworden sind.
Oh Oh ja, aha. Also klingt relativ kompliziert zunächst mal, oder?
Es ist verästelt und vielfältig.
Sind denn aus der Zeit auch noch Unterlagen und Überlieferungen da, die dann vielleicht auch in der Klosterbibliothek einsehbar sind? Oder wie ist das so aus diesen Anfangszeiten, 900 Jahre fast zurück? Hat man da, kann man da noch, ist da viel dokumentiert, viel auch geschichtlich erschließen, noch nachlesen? Oder?
Es gibt einzelne Dokumente, die liegen im Pfarrarchiv in Roggenburg. Aber im Wesentlichen sind die Dinge in staatlichen Archiven, Staatsarchiv oder in Augsburg. Also das wurde dann auch mit der Säkularisation mitgenommen.
Mhm. Ja, ja. Und die Säkularisation ist dann, wo wir vorher eben gesagt haben, dann sind ein Landratsamt oder sind einfach weltliche Instanzen.
Da hat man die Klöster aufgehoben, enteignet und verboten.
Verboten sogar. Ja, ja. Ja. Und das war dann also
1802.
Das war dann also über, sagen wir was heute, Deutschland gab es nicht, über das Reich, ganze irgendwo.
Also in Bayern hat man an einem Tag alle bayerischen Klöster besetzt durch bayerisches Militär, dass nichts wegkommt.
Hm. An einem Tag?
An einem Tag.
Also eine kleine Revolution irgendwo, könnte man sagen. Ja, ja. Und insofern hat sich dann die Funktion ab 1802, sagten Sie 1802?
Da war dann Pause. Offiziell gab es kein Kloster mehr. Einzelne Mitbrüder waren noch Pfarrer in Pfarrhöfen, aber nicht mehr in einer klösterlichen Ordnung.
Das heißt, dann hat man sich auch stark umorientiert und also die Menschen, die dort gearbeitet haben oder die Pater, die dort waren, hatten dann plötzlich keine Aufgabe, ganz andere oder...
Also entweder sind sie aus dem Kloster ausgeschieden oder sie blieben Priester und waren in der Seelsorge tätig, aber dann dem Bischof unterstellt und nicht mehr in einer klösterlichen Ordnung. Mhm. Viele Menschen wurden dann arbeitslos. Auch die Künstler hatten es dann schwieriger. Mhm. Die waren ja beim Kloster angestellt oder viele mit vielen Aufträgen. Die mussten dann neue Formen der Bildsprache überlegen. Zum Beispiel Konrad Huber hat dann von geistlichen Motiven umgesattelt auf Bürgerporträts, um als Maler weiterhin ein Auskommen zu haben.
Oh ja, ja. Aha. Also doch eine entscheidende Veränderung, die dort irgendwo dann stattgefunden hat. Und Aktivitäten, also ich weiß, in den Klöstern dann ja auch irgendwie Landwirtschaft zum Teil ein bisschen betreut und ja, irgendwie sonst noch, ja, oder Viehzucht vielleicht sogar. Mhm. Das hat man aber alles dann weitergeführt dann als
Wirtschaft. Das wurde dann anders organisiert. Mhm. Die Landwirtschaftsflächen wurden gräflich. Der Klosterwald wurde Staatsforst. Also man hat die Dinge verteilt, aber dann nicht mehr unter Klosteraufsicht.
Mhm. Ah ja, wusste ich so auch nicht. Also das ist tatsächlich historisch dann doch, hat sich einiges in diesen 900 Jahren, die Sie fast überschauen, verändert. Und also insofern wusste ich auch nicht, dass Roggenburg in dem Falle geschichtlich gesehen also doch dann eine große Bedeutung hatte für die Gegend.
Es gab dann in der Zeit, wo kein Kloster war, verschiedene neue Nutzungen. Es gab staatliche Dienstwohnungen für staatliche Beamte, für ein Forstamt.
Ja.
Es gab eine Zeit, da waren Dillinger Franziskanerinnen da, als Klosterfrauen, die ein Altenheim betrieben haben und eine Hauswirtschaftsschule. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Flüchtlinge einquartiert. Zeitweise sollen 300 Leute in dem Klostergebäude gewohnt haben. Also bis unters Dach, vollgefüllt mit Menschen, die auf der Flucht waren.
Oh ja, ja. Wie groß ist denn das, so eine Fläche des Klosters, wenn es mal die Anlage so... haben Sie dann irgendwie einen Quadratmeter?
Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist ein stattliches. Zwei Innenhöfe und also durchaus nicht klein.
Ja. Während wir Musik spielen, Pater Roman, gibt es irgendeine Website, wo man vielleicht auch bildlich oder einfach informationsmäßig ein bisschen was im Internet schauen kann, während wir die Musik spielen?
Natürlich, kloster-roggenburg.de ist unsere Homepage, da kann man durchscrollen. Und es gibt auch eine 360-Grad-Tour, wo man das Gebäude von innen her auch anschauen kann.
Oh ja, Pater Roman, jetzt haben wir schon gerade eine Viertelstunde oder 20 Minuten über Geschichtliches gesprochen, über, naja, was mal irgendwann ganz früher von 900 Jahren der Fall war, nicht ganz so lang zurück ist. Und das haben wir schon erwähnt, es jährt sich zum 25. Mal, beziehungsweise vor 25 Jahren wurde eine Bildungseinrichtung im Kloster geschaffen, die sie konzeptionell von Anfang an begleitet und mitgestaltet haben. Gucken wir einfach mal zurück. Wie kam es denn dazu? Das heißt, vor 26, 27 und weiteren Jahren gab es in der Form keine Bildungsinstitution dort, sondern nur, ich weiß nicht, irgendwie geistige Aktivität seitens noch vorhandener Pater oder...
Das erste, als das Kloster wieder errichtet worden ist, 1982, war Pfarrseelsorge. Pfarrer in den Dörfern um das Kloster herum zu werden. Die zweite Frage war aber auch, was kann aus so einem Kloster noch weiteres werden? Zum einen haben wir festgestellt, dass diese Dörfer unattraktiv geworden sind, dass alle überlegt haben, wann höre ich auf? Ein Bäcker, ein Metzger, ein Brauer. Es war am Rutschen. Und wir wollten als Klostergemeinschaft diesen ländlichen Raum stärken. Wir haben uns dann entschieden, zusammen mit den Kommunen ein Bildungskonzept zu entwickeln. Wir haben überlegt, was bräuchte diese Gegend. Familienbildung ist das erste unserer Themen. Wenn jemand heute in Beziehung leben will, was hält ihn beieinander? Bei den ganzen Fliehkräften, die an uns ziehen, von Arbeitsplatz und Anspannung und Berufstätigkeit. Wer da nicht aufpasst und für sich was tut, kommt auseinander.
Ja.
Eltern zu ermutigen, dass sie ihre Kinder tatsächlich selbst erziehen, klingt seltsam, ist aber so. Wir wollen Angebote machen, die Eltern ermutigen, wertorientiert mit ihren Kindern zu leben. Das war neu. Es gibt ein bayerisches Programm für Jugendbildung. Da hat man in den 70er Jahren Jugendbildungsstätten in Bayern entwickelt. Aber für Familie in dieser Form war nichts geplant. Das zweite Thema, Umweltbildung. Als ich mir die Bestandskarten habe anschauen können, in einer Wirtschaftsentwicklungskarte war Roggenburg gar nicht drin. Da hatte niemand was vor und da war nichts geplant. Aber eine Biotopkartierung hat mit die höchsten Trefferquoten im ganzen Landkreis. Das heißt, dieses Thema Klosterlandschaft ist ein starkes Motiv. Hier sind Dinge von großer Seltenheit noch vorhanden. Die ganzen Fischteiche und die Strukturen der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, alle diese Dinge sind noch da und mit denen kann man Bildung machen. Und das Dritte, Roggenburg war immer ein Ort von Kunst und Kultur. Das ist ja evident, allein das Haus zu sehen. Und diesen Dreiklang abzubilden, war unser Entwicklungsziel und dafür auch ein Haus zu bauen. Wir haben im Bildungszentrum 55 Zimmer. Die kann man als Einzelzimmer nutzen, aber auch durch eine Zwischentüre zu einem Familienappartement mit einem Elternschlafzimmer und Kinderzimmern umbauen. Und so kann man mit diesen Räumen sehr Verschiedenes tun. Wir haben während der Woche Schulklassen für Umweltbildung, die dann 3 Tage da sind. Wir haben an Wochenenden und in Ferien Familien, die zu Gast sind. Wir haben Kunstkurse, Chöre, Orchester, die zu Probenwochenenden kommen. Und auch Firmen der Region tagen in unseren Räumen. Ein breites Angebot.
Oh ja, ja. Ich habe es vorhin aber schon vor der Sendung gesagt, also zum Beispiel meine Schule, Kepler-Gymnasium, hat damals immer auf so Orchester-Arbeitswochen, so in Wochen, wo dann in großen Räumen gemeinsam geprobt wurde und dann eben ja die Schüler irgendwo untergebracht waren in Räumlichkeiten, also mit 4, 5 oder ja manchmal auch 2er Zimmern. Das heißt, so eine Möglichkeit könnte auch bei Ihnen genutzt werden. Das heißt, es müssten jetzt Schulorchester nicht mehr ganz weit irgendwo hinfahren, sondern könnten auch in Roggenburg zu Ihnen zum Beispiel kommen.
Also das Bertha von Suttner Gymnasium ist jedes Jahr im Juli bei uns und mit Chor und Orchester und dann wird geprobt.
Genau, sowas.
Mhm. Wir haben die Bosch Jazz Band von Stuttgart, die seit 15 Jahren bei uns zu Probenphasen kommt. Und das ist von der Blaskapelle, vom Kirchenchor, vom Gesangverein bis zum Schulorchester. Breit aufgestellt, vieles möglich.
Mhm. Ja. Also ich habe gerade überlegt, ich habe schon ein bisschen Vorabitur gemacht, das heißt vor 25 Jahren, das ist schon passé, da gab es das noch nicht. Da sind wir immer mit dem Schulorchester zum Beispiel nach Roth an der Roth oder nach Weingarten gefahren, hatten ähnliche Unterkünfte. Und das war schon immer vom Ambiente von allem sehr schön. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es in ähnlicher Form dann auch bei Ihnen mit toller Räumlichkeit und mit großer Kantine, wo dann wahrscheinlich Frühstück, Mittag, Abendessen serviert wird, geboten ist und dann entsprechend schöne Probenräume, die allesamt einfach von der Ausgestaltung auch sehr ansprechend sind, auch von der Akustik vielleicht gut geeignet. Ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, auch wenn ich da noch nicht da war, wie es wahrscheinlich dann
sein. Wir haben für jedes unserer drei Themen uns auch räumlich gut qualifiziert.
Ja, das heißt, Sie haben damals, als das zum Bildungszentrum eingerichtet oder umgebaut wurde, dann auch räumlich die entsprechenden Beschaffungen, also mit Tischen, mit Stühlen, mit Tafeln und was alles, dann alles eben eingekauft und das entsprechend so ausgestaltet.
Der Bereich des Bildungszentrums ist Neubau.
Ach, das ist ein Neubau.
Da haben wir neu planen können. Ah. Es gibt dann hinter dem Kloster noch das Haus für Kunst und Kultur. Da ist der Charme eines Altbaus zu erleben.
Ach so, okay. Ja.
Wir haben auch einen eigenen Kindergarten im Haus, weil häufig bei Familienwochenenden mehr Kinder als Erwachsene da sind. Wir haben Erzieherinnen, die dann ein eigenes Kinderprogramm machen und wir machen ein Erwachsenenprogramm für die Partner.
Ich gucke mal gerade, wir sind schon bei 16:31, vorher ein bisschen länger gesprochen. Wir spielen nochmal kurz Musik und dann sprechen wir einfach über die konkreten Angebote, auch was Sie da in welcher Form hier ausgestalten. Natürlich auch, wie man dann sich bei Ihnen anmeldet, wie das Ganze so geht. Wir haben schon gerade gesprochen über die neue, seit 25 Jahren, neue Ausgestaltung, eine neue Ausrichtung, beziehungsweise geschaffenen damals Institutionen für Bildung, die nun also ins 25. Jahr geht, also Jubiläum dann hat. Und wir haben schon gesagt, Pater Roman, Sie sind also derjenige, der damals die Konzepte erarbeitet hat. Sie sind eigentlich dann die Eminenz, die graue Eminenz sozusagen in dem ganzen Bildungsbetrieb, weil Sie von Anfang da sind, die das Konzept gemacht haben, Sie heute noch wahrscheinlich einfach alle die Menschen kennen und alle irgendwo anleiten können. Also Sie sind auf jeden Fall die zentrale Figur und sowieso sind ja auch der Geschäftsführer. Das heißt, Sie haben dann sehr viele Menschen um sich herum, die mit Ihnen das Bildungstagesgeschäft stemmen.
Wir sind ein Team von 45 Leuten.
Ja.
Da ist ein Teil in der Bildung, dann aber auch Haustechnik. Die Liegenschaft ist groß, da muss man sich kümmern. Jeden zweiten Tag Bettwäsche wechseln, die Zimmer putzen, die Räume in Schuss halten, ist eine große Aufgabe. Und dass wir mit den vielfältigen Zielgruppen für jeden das Passende anbieten, und dass die Räume so gestaltet sind, dass er sich oder sie sich wohlfühlen. Das ist eine große Herausforderung. Da haben wir einen Empfangsbereich, der die Dinge plant. Da laufen die Fäden zusammen. Es gibt die Büros der Referentinnen, die Inhalte gestalten. Und was noch dazu kommt, wir haben im Umweltbildungsbereich noch eine Geschwistereinrichtung, das sogenannte Walderlebniszentrum Roggenburg, die uns in der Umweltbildung unterstützen. Wir haben so 1700 Veranstaltungen im Jahr.
Wow, das ist eine Menge. 1700?
Ja.
Ja, im Moment, das ist leider 65 Tage, das heißt mehr am Tag.
Nicht nur eins, natürlich.
Ja.
Und in normalen Zeiten haben wir etwa 20.000 Übernachtungen im Jahr. Zurzeit sind die Zeiten nicht ganz normal. Wir hatten einen Einbruch mit Corona. Und zurzeit merkt man die Wirtschaftskrise, weil die Firmen gerade weniger tagen. Aber da kommen wir durch. das kriegen wir wieder hin.
Das heißt, Corona war dann für Sie schon, was das angeht, auch ein Einschnitt, der jetzt nicht so...
Eine Nulllinie. Sich auch,
ja, ja, Nulllinie.
Also wenn Begegnung zum Risiko wird,
ja,
dann muss man sie beenden.
Mhm.
Und da waren wir auf Stillstand in langen Zeiten.
Ja, ja.
Das, was wir gern tun, zum Beispiel jetzt am Wochenende sind einige Familien bei uns, die ein Wochenende zum Ferienstart machen. Wir haben dann Anfang August eine externe Gruppe zu Gast, Familien mit todkranken Kindern.
Mhm.
Wo wollen die hingehen? Das veranstaltet das Kinderhospiz Bad Grönenbach. Und da sind wir Bühnenbauer. Wir beheimaten diese Gruppe und unterstützen sie im inhaltlichen Programm. Wir machen einen großen Erziehungsvortrag im Jahr zusammen mit dem Landratsamt in Neu-Ulm. Diesmal kommt Nicola Schmidt, Erziehen ohne Schimpfen. Da ist der Gasthofsaal voll mit 300-400 interessierten Leuten für Bildungsfragen. Ich finde es toll, dass ein Erziehungsthema Säle füllen kann und nicht wie bei Elternabenden manchmal, muss man da hingehen.
Ja.
Nein, Trends setzen und Themen aktiv besetzen und sie reinbringen in die Gesellschaft. Das ist eines unserer Ziele.
Mhm.
Am Ferienende haben wir ein Kinderprogramm für Familien, wo die Eltern schon beim Arbeiten sind. Wo gehen dann Kinder hin? Und da eine Woche am Anfang der Ferien gibt es die Stadtranderholungen der Kreisjugendringe.
Ja, ja.
Aber am Schluss war nichts.
Mhm.
Also haben wir gesagt, das ist eine familienentlastende Maßnahme, wenn es da von Montag bis Freitag ein Angebot für Kinder gibt. Ist immer ausgebucht.
Mhm. Also so ähnlich wie ein Urnes Ruhetag kann man sich das, ja, Stadtranderholung. Ah, ja, ja.
Mhm. Genau.
Ja, ja.
Das ist der Bereich der Familienbildung. Für Umweltbildung sind wir eine der größten Umwelteinrichtungen in Bayern. Wir haben als Jahrespensum allein mit Schulklassen 110 bis 120 Schulklassen, die für 3 Tage bei uns sind und aus einem Katalog von vielen Umweltthemen sich eins aussuchen und wir gestalten diese Tage.
Mhm.
Mit einem Team aus einer Umweltreferentin, FÖJ-Lern oder eben durch die Mitarbeiter des Walderlebniszentrums. Unser Glanzpunkt und Höhepunkt im Jahr ist der Ökomarkt, immer am 3. Samstag im September. Da haben wir jetzt den 25. Ökomarkt am 20. September von 10 bis 17 Uhr rund ums Kloster.
Mhm.
Schirmherr macht diesmal der schwäbische Bezirkstagspräsident Martin Seiler, eine besondere Ehre. Da kommen 90 Aussteller, die die Vielfalt des Ökologischen und Regionalen zeigen und in etwa zwischen 10.000 und 15.000 Besucher an einem Tag.
Wow, das ist da viel. Gibt es denn auch so was wie eine Kantine dann, oder wo dann die Gruppen dann auch essen können schon, oder?
Also wir haben selber keine Küche. Wir haben ein Abkommen mit unserem Klostergasthof, der das Bildungszentrum mit der bestellten Menge an Essen bestückt.
Ah, okay.
Wenn Firmentagen, essen die meistens im Gasthof mit einem speziellen Programm oder die soziale Bildung nimmt teil an der Gemeinschaftsverpflegung.
Mhm. Ja, also insofern ist rundum für alles gesorgt. Jetzt aber nochmal die Frage, wenn Sie jetzt so viel Programm, so viel haben, so viel Veranstaltungen, auch das Ganze, ich sage mal Onboarding, Offboarding, also Leute ankommen lassen, registrieren, in Zimmer verteilen oder zu Schulungsräumen bringen, das ist ja eine riesen logistische Aufgabe. Das heißt, da haben Sie dann auch im Hintergrund ein Team, das dann einfach plant, das dann irgendwie wahrscheinlich auch mit Software, mit Programmen dann komplexe, genau, irgendwo einfach Planungsmöglichkeiten hat und dann auf, ich weiß nicht wie lange voraus, auf ein Jahr oder länger, keine Ahnung wie lange, dann schon also quasi was einträgt, was bucht, was plant, wie weit lang voraus, also wie bei der Dimension, die das hat, muss man ja schon wahrscheinlich länger also über ein Jahr hinaus, also mindestens ein Jahr ran planen.
Mehr einen speziellen Termin und das ganze Haus benötigt. Und da kann man auch noch die Räume des Gasthofs mit dazu nehmen. Dann haben wir 80 bis 85 Zimmer. Mhm. Wer sowas will, der muss 2 Jahre im Voraus mit uns ins Gespräch kommen. Wow. Da haben wir auch einige Veranstaltungen. Wenn die dann 10 Tage gehen und 120 Studenten zum Beispiel da sind, das muss man vorausschauend planen.
Ja, das heißt, da gibt es bestimmt ja dann irgendwie Sachen, die regelmäßig immer kommen, irgendwelche Gruppen, Vereine oder Institutionen. Ja, und die blocken dann neue. Im Prinzip schon erstmal für ihren Zeitraum, ich sag mal, ich spiele mal sagen Schulorchester, und das Schulorchester wird irgendwann vielleicht so April, Mai irgendwann dann kommen oder vielleicht dann nochmal Oktober, November, und dann sind es halt feste Zeiten, dann kriegt der im Prinzip die Räumlichkeiten, weil er einfach die Zeit von der schulischen, einfach von den Ferien, von allem einfach so, ja, dann benötigt.
Also da arbeiten wir jetzt am nächsten Jahr, die Buchungen fix zu machen, die nächstes Jahr stattfinden. Das ist so der normale Ablauf.
Und wenn jetzt mal als Räumlichkeiten oder irgendwas 2- und 3-fach eigentlich benötigt würden, dann muss halt derjenige, der die zweite oder die dritte Option hat, dann einfach zurückstehen, warten oder das nächste.
Also diese Wunder schaffen wir nicht.
Ja, ja.
Also wir können Brot vermehren vielleicht, aber Raumvermehrung wird schwierig, Doppelbelegung wäre ein Eigentor, das tun wir nicht.
Ja, ich sag, da muss der halt aufs nächste Jahr warten. Das ist dann halt so. Das heißt, wenn man bei Ihnen was benötigt oder sich anmelden möchte, dann geht es sehr, sehr schnell oder je nachdem, je viel mehr oder je, also Menschen oder Räumlichkeiten besonders in Anspruch genommen werden soll, muss dann früher eben gebucht werden.
Genau. Ja. Je klarer wir wissen, was jemand vorhat, desto schneller geht dann auch die Umsetzung und das Einbuchen von Räumen und Betten und Kapazitäten.
Welchen Einzugsradius hat denn die Institution? Also bis von wo kommen denn die Menschen? Ist das jetzt auch, sag mal, über Bayern und Baden-Württemberg hinaus dann eine Institution, die bekannt ist und dann auch angefahren wird? Oder? Ja?
Also ich selber halte Familienexerzitien. Da kommen die Familien aus dem ganzen Bundesgebiet.
Ja.
Wir haben als Partner die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das sind so Pakete mit 120 Studenten. Die kommen aus Europa. Mhm. Also auch aus London und verschiedenen außerdeutschen Studienstandorten. Je nachdem, auch von der Länge abhängig und auch vom Thema, können die Dinge einen Riesenradius haben. Mhm.
Ja, also insofern dann schon hier in der Gegend. Ist das dann die größte solche vergleichbare Einrichtung, die dann also von kirchlicher oder sagen wir von aus der Trägerschaft entstammt, oder?
Es ist eine große Einrichtung.
Ja.
Also viele aus Ulm waren zum Beispiel im Ökoschullandheim. Da haben wir dauerhafte Partnerschulen, die jedes Jahr bei uns kommen oder jedes zweite. Und auch aus Baden-Württemberg.
Oh ja.
Nicht nur aus Bayerisch-Schwaben.
Habe ich mich irgendwie verlesen und war nicht auch der Gemeinderat, die Ulmer Stadträte kürzlich irgendwo in Rockenburg, oder?
Also es gibt immer wieder kommunale Tage unterschiedlicher Stadträte oder Verwaltungen, die bei uns zur Klausur kommen.
Mhm. Ja.
Und Namen will ich jetzt keine
nennen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass der Ulmer Gemeinderat auch schon da war, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wie viele verschiedene Institutionen können dann da gleichzeitig, ich meine, unterschiedliche Räumlichkeiten, die einen brauchen mehr, die anderen weniger, die einen das, die anderen das, wie viele Instanzen oder Institutionen oder gleichzeitig Ansprechpartner im Sinne von du bist unser Gast, sind dann da möglicherweise gleichzeitig für verschiedene Gruppen?
Ist das also wenn zum Beispiel das Bayerische THW Landesversammlung hat, die brauchen das ganze Haus.
Ja.
Einzelne Kurse mit 20, 15, je nachdem, da kriegen wir 3 oder 4 unter. Also je nachdem, wie groß eine Gruppe ist, kann man daneben noch andere Dinge tun. Und wir hoffen, dass es für jede Zielgruppe dann auch immer gut geht, dass die auch, wenn dann eine Blaskapelle probt, dann sollte ich sie nicht unbedingt neben einen meditierenden Club ins Nachbarzimmer legen. Das ist dann die Kompetenz unseres Teams, das so zu gestalten, dass die sich nicht gegenseitig mitkriegen.
Gibt es da mal Schwierigkeiten? Also ich denke jetzt für meine Schulzeit zurück, Orchesterarbeitswochen, wie das dann hieß, da gab es natürlich auch mal die ein oder andere Nachtaktivität, dass dann die Schüler und Schüler nachts halt noch auf sind und ein bisschen Lärm gemacht haben, sage ich mal, halt nicht so früh in die Betten wollten, wie sie sollten. Und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, sind vielleicht irgendwelche Menschen, ältere Menschen, die vielleicht dann irgendwie zu irgendwelchen ruhigeren Lesungen oder irgendwas kommen, dann ihre Ruhe wollen, sich dann gestört fühlen, wo man dann vermitteln muss oder irgendwie gibt es da auch mal, dass man dann als, ja, wie soll ich sagen, naja, dass man da solche Sachen dann als Problemfall hat.
Die einen, wir haben Aufenthaltsräume.
Ja.
Die liegen so, dass man Nachbarn nicht stören kann.
Ah, ja.
Ich lege immer Wert drauf, in Zimmern muss man schlafen können. Wann die dann reingehen, weiß ich nicht und ist auch nicht meine Aufgabe, das zu untersuchen. Aber im Zimmer muss man schlafen können, in den Aufenthaltsräumen kann Party sein.
Okay, ja. Ja, gibt es dann sowas wie eine Bettruhe zu einer bestimmten Zeit? Nee, oder was Sie sagen, das kann man auch nicht kontrollieren.
Das legt die Gruppe fest.
Ah ja, das ist von der Gruppe aus initiiert.
Ich schlage immer so 10:30 Uhr vor.
Aber ja, ja.
Wenn Kinder dabei sind, ist es früher. Also eine allgemeine Bettruhe bringt es nicht. Das muss eine Gruppe selber entscheiden. Sind ja mündige Leute.
Ja, ja. Okay, das heißt, das liegt im Bereich dessen, was dann die einzelnen Gruppen für sich ausmachen. Aber so eine Hausordnung gibt es natürlich schon grundsätzlich, dass man jetzt nicht irgendwo direkt liegen lässt oder was weiß ich.
In Deutschland, da gibt es immer eine Ordnung.
Ja.
Aber wie das Leben dann ist,
ja,
das machen doch die Leute.
Ja, ja. Dann lassen Sie uns doch einfach mal kurz einen Schwerpunkt noch anreißen. Da haben wir auch schon vorher gesprochen. Sie haben so ein paar Schwerpunkte, so eine Ausrichtung. Ein Punkt, das haben Sie auch gesagt, ist die Ökologie. Da haben Sie sehr viel Schulungsangebot. Also das Thema ist Ihnen sehr wichtig. Und das heißt, da gibt es dann ein breites Bildungsangebot bei Ihnen.
Es geht doch los, dass wir uns vor Augen stellen müssen. Heuer war am 24. Juli der Welterschöpfungstag. Ab diesem Tag leben wir, als gäbe es eine zweite Welt. Das bedeutet, wir müssen ressourcenschonender werden, sonst hält unsere Welt das nicht aus. Und so wie wir Deutsche leben, wäre dieser Welterschöpfungstag schon im Frühjahr. Das bedeutet nicht, dass wir alles mies machen werden, sondern dass wir prüfen, wie geht's einfach günstiger. Wir haben eine Hackschnitzelheizanlage zur Heizung. Wir haben sie ergänzt durch eine Solarthermie auf dem Dach, so dass wir durch die Sonnenwärme auch schon Brauchwasser erwärmen können. Wir haben 20 Jahre hingebraucht, bis wir jetzt endlich eine Photovoltaik auf dem Dach haben dürfen. Die wollten wir schon vor 25 Jahren errichten. Leben mit der Sonne, also schon bei der Gebäudeanordnung geht's doch los, wie wir Dinge tun. Wir haben auf unserem Parkplatz des Bildungszentrums eine Ladestation für E-Mobilität, für Fahrzeuge und auch für E-Bikes gibt's eine Tankstelle. Wir mühen uns in diesen Bereichen. Fair Trade, Gemeinde Roggenburg zum Beispiel, haben wir mitentwickelt mit unserem Bürgermeister und einer Gruppe, in all diesen Themen Impulse zu setzen, zu zeigen, es geht. Auch für Firmenchefs deutlich zu machen, das könntest du auch. Warte nicht auf staatliche Förderung. Es hängt entscheidend davon ab, dass wir uns gemeinsam einsetzen für den Erhalt dieser einen Welt. Sonst klappt's nicht und da müssen wir Zeichen setzen. Unser Bürgermeister will jetzt Windräder. Das schockiert das Landesdenkmalamt. Wir können doch nicht immer rückwärtsgewandt sein und Gestrigkeit pflegen. Wir brauchen zukunftsfähige Technologie, auch im Bereich eines Denkmals. Da sind wir manchmal anstrengend, aber nur so kommen wir zu guten Lösungen.
Ja, das heißt konkret, was gibt's dann? Gibt's dann Schulungen mit irgendwelchen Spezialisten oder was genau kann man dann, wenn man zu dem Thema, sagen wir mal, eine Schulklasse ist oder hat, gibt's jetzt da ein Programm mit irgendeinem entsprechenden Referenten, wo man mal einen Tag hingeht? Oder was genau sind dann die verschiedenen, also gerade für den Bereich Ökologie, die Angebote, die Sie sehr konkret dann haben?
Also mit den Schulklassen schwerpunktmäßig, da gibt's einen Themenkatalog,
ja,
der geht von Gebäudetechnik bis Klima, Grundsätzliches, bis hin zu Biotopstrukturen und Artenschutz, also die ganze komplette Bandbreite, die man heute braucht. Und wir sind vernetzt mit anderen Trägern, mit Verbänden, mit Strukturen und versuchen dort Zukunftsfähigkeit mit weiterzuentwickeln.
Zukunftsfähigkeit ist natürlich auch Zukunft. Das Thema Zukunft und Stichwort Jubiläumsjahr wollte man noch kurz ansprechen. Gibt es dann verschiedene Jubiläumsveranstaltungen gerade?
Also wir arbeiten gerade fieberhaft am Programm für nächstes Jahr. Mhm. Es gibt immer am zweiten Sonntag einen im Monat einen besonderen Sonntag mit einem Festprediger, mit besonders gestalteter Kirchenmusik bis hin zu einem Begleitprogramm für Familien. Es gibt einen Escape Room, den unsere jungen Mitbrüder gestalten, wo man sich quasi da einsperren lassen kann und Fragen klärt. Vielfältig sind wir hier unterwegs. Auch das kann man jetzt schon einsehen auf unserer Homepage.
Mhm. Oh ja, ja. Und ein Programm wird es dann ab einer bestimmten Zeit, ein festes Programm, dann auch online geben, wo man dann sich näher...
Das ist schon online.
Das ist schon online, ja, ja. Okay, mhm. Gut. Und alle Infos kann man auf der Website und Social Media gegebenenfalls nachlesen und finden. Genau. Da sind Sie präsent. Oder sonst kann man auch einfach vorbeikommen, sich mit Ihnen irgendwie abstimmen, unterhalten, wenn näher es braucht, einfach mal gucken, Räumlichkeiten.
Wir haben ein Kursprogramm zum Mitnehmen, eine Klosterzeitung, also die kann man in Roggenburg direkt mitnehmen.
Ja.
Man kann sich kundig machen an der Rezeption des Bildungszentrums.
Mhm. Okay, sehr gut. Sonst irgendein Punkt, den wir vergessen hätten, der Ihnen noch wichtig wäre, ist auf die letzten...
Kommen Sie. Herzlich willkommen.
Schön.
Ihnen, die zuhören.
Ich glaube, wir haben eine ganze Menge auf jeden Fall zugelernt. Also ich habe zumindest auch, was auch das Geschichtliche angeht, einiges neu erfahren. Insofern vielen Dank fürs Kommen, Pater Roman. War spannend und ich würde sagen, damit sind wir mit der Plattform auch tatsächlich schon wieder am Ende. Und ja, dann sagen wir...
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie da waren. An der Moderation, mein Name ist Michael Trost. Wir hören uns wieder dann, ja, demnächst auf dem Sendeplatz. Für heute sagen wir gemeinsam Tschüss, schönen Nachmittag. Um 17 Uhr geht es im Programm weiter und das war's dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.